Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallöchen, da sind wir wieder.
Hallo.
Ja, da sitzen wir wieder. Endlich.
Ja.
Zeit für die nächste Folge.
Richtig.
Und wir müssen uns auch sputen, weil wir müssen dann wieder eine Folge aufzeichnen, weil ich gehe bald in Urlaub.
Ja, aber du fliegst ja nicht. Du fährst ja mitten oder mit dem Schiff.
Genau, ja. Genau, diesmal. Oh, ich muss gucken, mal, hör mal.
Ja.
Der Stuhl knatscht. Ja. Ich muss aufpassen, wie ich mich bewege.
Willst du den lieber haben?
Nö, nö.
Okay.
Genau, also diesmal geht es nämlich für mich wieder aufs Schiff. Aber wir fahren ja ab hier zu Hause. Ab Hamburg. Ah,
das geht ja.
Genau. Aber das ist ja auch gerade völlig uninteressant. Ich wollte erstmal vielen, vielen Dank sagen, weil die Followerzahlen, also die Streamingzahlen, tatsächlich gerade echt gut sind. Da freuen wir uns sehr drüber.
Ja, genau.
Also empfehlt uns natürlich gerne weiter, wenn es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder?
Ja, finde ich auch.
Und ich starte mit einer Frage. Weißt du noch, was du an deinem Geburtstag 2003 gemacht hast?
Frag mich mal, was ich gestern gemacht habe. Ich weiß es nicht.
Nein, ich wüsste es auch nicht. Nein, es ist also nicht schlimm.
Weiß ich nicht.
Aber wir sind heute quasi einen Tag nach deinem Geburtstag 2003, nämlich am 8. Januar 2003. Und wir befinden uns am Flughafen Charlotte.
Okay, habe ich noch nicht von gehört.
Ja, wirst du.
Und
wirst
also denn daran, würde ich mich dann ja erinnern, wenn ich sagen würde, weißt genau. Du da, aber nö, okay.
Heute geht es nämlich um Air Midwest Flug 5481. Und Air Midwest hatte eine Franchise-Vereinbarung mit US Airways. Der Grund, warum der Flug auch US Airways Express hieß. Geflogen wurde eine Beechcraft 1900D mit dem Kennzeichen November 233 Yankee Victor. Und ich glaube, das ist das erste Mal in allen Folgen, dass wir über eine Beechcraft sprechen. Okay. Weil sonst hatten wir ja immer so Boeings, Airbus.
Ja, das stimmt.
McDonnell Douglas. Ja. Heute Beechcraft. An Bord befanden sich insgesamt 21 Menschen, 19 Passagiere und 2 Piloten. Damit ist der Flug aber auch ausgebucht.
Oha, also so klein.
Kleines Flugzeug.
Ja.
Um jetzt aber noch was über Beechcraft zu erfahren. Beechcraft ist eine Marke, die 1932 in Wichita von Walter und Olive Ann Beech gegründet wurde. Geplant waren eigentlich nur Transportflugzeuge. Aber wie wir ja wissen, wie das mit Plänen so ist.
Ja, genau.
Mittlerweile wurde das Unternehmen Beechcraft verkauft oder wegen Insolvenz aufgekauft. Und zuletzt wurden sie 2012 von Textron übernommen. Die Maschine ist nur 17,64 Meter lang bei einer Spannweite von 17,61 Metern. Und gerade weil sie eben nur so klein ist, hat sie auch nur eine Reichweite von 2600 Kilometern, ja, okay, so ungefähr. Geflogen wird sie heute von der Kapitänin Catherine Katie Leslie. Gerade einmal 25 Jahre alt. Und damit seit 3 Jahren die jüngste Pilotin bei Air Midwest.
Hammer.
Krass, oder?
25, das ist ja nix.
Ja.
War die Erfahrung hier dann?
Ja, also ja, die ganze Familie krass. War wohl schon, also sie ist ja. Wohl, ihr Vater war auch schon Pilot. Aber ich finde das krass, überleg mal, was ich mit 20, 21 gemacht habe. Da saß die schon im Cockpit.
Ja, da hatte ich schon 2 Kinder mit 25. Ja. Nee, du brauchst der Traum. Ja.
Insgesamt kommt sie auf 1865 Flugstunden, von denen sie 1100 am Steuer einer Beechcraft 1900D verbracht hat. First Officer ist der 27-jährige Jonathan Gibbs mit 706 Flugstunden. Die Beechcraft des heutigen Tages wurde im Jahr 96 an die Airline ausgeliefert und hatte seitdem 15.003 Flugstunden absolviert. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zum 8. Januar. Mhm. Und kurz nach 8 Uhr morgens beginnt das Boarding. Während die Passagiere also nun die Beechcraft besteigen, wird zeitgleich auch das Gepäck eingeladen. Gerade bei kleinen Flugzeugen müssen Sie darauf achten, denn hier liegt das maximale Startgewicht bei nur 7.765 Kilo. Und das bei 21 Personen plus Gepäck ist...
Das ist wenig.
Ja, das ist nämlich wirklich nicht viel. Ja. Also wenn du dir überlegst, dass ein großer SUV wiegt ja schon knapp 2 Tonnen.
Ja. Aber dürfen die dann auch so 20 Kilo mitnehmen oder so jetzt so 24 Kilo, so wie es...
Ich glaube, das... Immer nicht, nee, ne? Das sind...
Ja, wäre so handgepäckmäßig, denke ich mal.
Genau, also im weiteren Verlauf kommt, dass das so kleine Pendlermaschinen sind.
Ach so.
Und dass die, dadurch, dass die auch nur so eine kleine Reichweite hat, viele sind dann so Geschäftsleute, weißt du, die fliegen mit dem Köfferchen.
Oder Rucksack oder wie auch immer.
Genau, aber es liegt soweit alles im grünen Bereich. Mit Passagieren, Sprit, Gepäck und so weiter kommen sie so auf 7.719 Kilo. Also knapp an der Untergrenze. Noch kurz die Durchsage von Kapitän Leslie. Erwartet wird ein ruhiger, sonniger Flug, der nicht länger als 30 Minuten dauern sollte. Jetzt noch schnell die Checklisten abarbeiten und dann kann es auch schon losgehen. Startbahn 1-8 rechts. Der Tower meldet sich mit der Starterlaubnis und Kapitän Leslie gibt vollen Schub auf die beiden Turboprop-Triebwerke von Pratt & Whitney. 80 Knoten sind erreicht und die Beechcraft steigt langsam in den Himmel. Fahrwerk rein. Genau jetzt passiert es. Die Nase des Flugzeugs zeigt immer steiler nach oben. Mittlerweile haben sie einen Steigwinkel von 55 Grad erreicht. Und bei so einem Winkel reißt relativ schnell die Strömung ab. Die Beechcraft kippt nach links und rast nun mit der Nase voran dem Erdboden entgegen. Szenenwechsel. Die Fluglotsin im Tower muss alles mit ansehen und noch vor dem Mayday aus dem Flugzeug alarmiert sie die Rettungskräfte. Mehr kann sie einfach nicht machen. Zurück ins Cockpit. Der Crash ist jetzt unvermeidbar. Die Maschine stürzt voll besetzt in einen Hangar von US Airways. Die noch kurz zuvor betankte Beechcraft entzündet sich sofort und geht direkt in Flammen auf. Jetzt geht es darum, schnellstmöglich die Menschen aus dem Hangar zu retten. Durch die Nähe zum Flughafen war die Feuerwehr von Charlotte schnell vor Ort und so konnte auch das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Gab es also noch eine Chance auf Überlebende?
Leider nein. Alle 19 Passagiere und die beiden Piloten starben. Aber keiner kann sich erklären, warum das passiert ist. Und um das herauszufinden und um die genaue Unfallursache herauszufinden, kommt jetzt das National Transportation Safety Board oder kurz NTSB ins Spiel. Und jetzt erinnern wir uns, also die sind gegen 8 gestartet und gegen 13 Uhr, also nur knappe 5 Stunden später, waren die Ermittler schon vor Ort.
Ja, Hammer.
Also alles ratzfatz.
Ja, genau, alles recht fix, ne?
Jetzt ist es also soweit. Die Trümmerteile und die menschlichen Überreste werden dokumentiert und fotografiert. Um die Überreste zu erkennen und zu unterscheiden, werden diese mit roten Fähnchen markiert. Andere Ermittler gehen währenddessen die Startbahn ab und suchen dort nach eventuellen Beweisen, die Aufschluss über den Absturz geben. Jedes noch so kleine Teil wird eingesammelt und dokumentiert. Schließlich muss die Rollbahn eh komplett davon gereinigt werden.
Ja, aber wir erinnern uns an das Unglück der Concorde.
Genau, da war es ja auch nur ein kleines Stück Metall, richtig, was den Reifen dann zum Platzen brachte.
Deswegen kontrollieren die heute ja auch, dass die das jetzt die Fahrbahn immer öfters abfahren.
Genau.
Na, und gucken, ob da nicht doch irgendwie was liegt. Und so. Ja, ist auch völlig richtig.
Natürlich, also zurück zu Flug 5481. Die Ermittler finden unter anderem den Verschluss des Tanks. Hat dieser eventuell den Motor beschädigt? Also wurde er vielleicht durch den Propeller gesaugt? Nein, das können sie recht schnell ausschließen, denn weder an dem Tankdeckel noch an anderen Teilen ist etwas zu erkennen, das zu dem Absturz führte. Die nächste Theorie der Ermittler beschäftigt sich mit der Möglichkeit von Schleppwirbeln. Diese entstehen an den Außenkanten der Flügel und können für dahinter fliegende Flugzeuge gefährlich werden.
Ja, da habe ich mal einen Bericht drüber gesehen. Das haben die auch so dargestellt. Mhm. Ne? Also das ist doch richtig so eine Kreise und die werden immer kleiner.
Genau.
Und dann, ja, ja.
Ja, so war es ja auch bei American Airlines Flug 587. Den hatten wir auch schon hier im Podcast, Folge 11. Terroranschlag oder Unglück.
Ja, genau.
Oder ist in New York.
Ja.
Na, wo die reingeraten sind, wo er dann ganz schnell, wollen nicht zu viel verraten. Richtig. Hört da mal rein.
Genau.
Bei der Durchsicht der Unterlagen zeigt sich auch, dass vor Midwest 5481 eine CRJ abhob. Wobei, eigentlich wird ja immer auf genügend Abstand geachtet. Oder war der Abstand hier vielleicht zu gering?
Was ist eine, was? CRJ?
CRJ.
CRJ, ach so, okay.
CRJ steht für Canadian Regional Jet von Bombardier. In diesem Flugzeug finden 104 Passagiere Platz. Mhm. Also schon ein bisschen größer, noch nicht ganz groß, aber ein bisschen größer. Wird aber auch seit 2020 nicht mehr hergestellt.
Okay. Hast ja alles gesagt damit.
Naja. Okay. Und jetzt haben die Ermittler tatsächlich ein bisschen Glück. Denn der Flughafen Charlotte ist mit damals 2003 schon recht modern. Und so erhalten sie exakte Daten, wo welches Flugzeug genau zu welchem Zeitpunkt war. Und dadurch können sie auch sehen, wann die CRJ und wann genau die Beechcraft abhob. Anhand dieser Daten zeigt sich, dass die CRJ erst am Ende der Startbahn abgehoben ist, die Beechcraft aber viel früher und eigentlich so steil, dass sie niemals mit den Wirbelschleppen in Berührung hätte kommen können.
Das wird ja jetzt schon wieder spannend.
Ah, das sage ich dir.
Ja.
Aber das wird noch richtig übel.
Oh, okay.
Zeitgleich finden sie jetzt die Blackboxes und die gehen wie immer ins Labor nach Washington D.C. Und während diese nun auf dem Weg sind, entdeckt man jetzt die Drahtseile, mit denen vom Cockpit aus das Höhenruder bewegt wird. Dabei fällt den NTSB-Ermittlern direkt etwas Ungewöhnliches auf. Die Drähte sind mit Stellschrauben befestigt und auch davon finden sie zwei Stück. Also so drehen die fest und können die justieren. Allerdings ist eine von diesen Feststellschrauben fest, also festgeschraubt und stramm gezogen quasi und die andere nicht.
Aber hat das was zu bedeuten?
Vielleicht. Für einen Ermittler geht es jetzt aber erstmal zum Hauptsitz der Fluggesellschaft. Denn hier wurde das Flugzeug zuletzt gewartet. Und jetzt rate mal, wann das zuletzt gewartet wurde.
Kann ich dir nicht sagen. Vor einem Jahr, zwei Jahren?
Ein Tag vorher.
Am 7. Januar.
Mhm. Nee. Und das finde ich ja mal spooky, wenn das dann so ganz nah zurückliegt.
Okay.
Und es wurden tatsächlich auch die Kabel des Höhenruders gewartet.
Ja.
Einem Mechaniker ist aufgefallen, dass sie neu justiert und gespannt werden mussten. Aber eigentlich werden solche Arbeiten immer noch einmal überprüft. Bei der Durchsicht der Unterlagen zeigt sich, dass dies geschehen ist. Und ich meine, es war jetzt auch der 5. oder 6. Flug seit dieser Wartung. Dadurch, dass die ja immer nur ganz kurz fliegen.
Ja.
Und bei den restlichen gab es ja auch keine Komplikation. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zu diesen Kabeldrähten. Kabeln, Drähte, wie auch immer wir sie nennen wollen. Weitere Untersuchungen werden angeordnet. Dabei fällt einiges auf. Im Normalfall sind die Spannschrauben nämlich gleich fest angezogen. Bei dem Unfallflugzeug ist eben eine deutlich länger eingestellt als das andere. Doch warum? Denn eigentlich brauchen beide Kabel genug Spiel, um gleich zu funktionieren. Sind sie zu stark auf Spannung, ist es eben kaum möglich, sie verlässlich zu benutzen. Bei genauerer Betrachtung erkennen Ermittler, dass eine ganz andere Gradzahl mit dem Höhenruder erreicht wurde als normal. So stieg die Beechcraft viel steiler und ab einem gewissen Punkt war es einfach nicht mehr möglich, eben wegen diesen Spannschrauben die Nase wieder nach unten zu drücken.
Ja, aber wie konnten denn die Mechaniker so einen fatalen Fehler unterlaufen? Das wird doch auch immer noch mal nachkontrolliert, oder nicht?
Ja, da kommen wir jetzt zu.
Eigentlich, okay.
Denn bei dem Gespräch mit dem Verantwortlichen kommt raus, dass die meisten Mechaniker gerade erst angefangen haben und somit erst noch angelernt wurden. Vorher waren sie zwar auch schon Flugmechaniker, aber bei anderen Herstellern beschäftigt. Und bei Beechcraft waren sie halt wieder Anfänger.
Ja, na gut, das ist auch ein anderes Flugzeug.
Genau. Und genau so war es auch bei den Kabeln. Der Mechaniker stellte die Spannschrauben zum ersten Mal. Zwar auf Anweisung, aber es konnte später eben nachgewiesen werden, dass von den 25 einzelnen Schritten, die notwendig sind dafür, nicht alle gemacht wurden.
Warum nicht?
Keine Ahnung. Anscheinend hat der Sicherheitschef der Wartungsfirma entschieden, dass das nicht sein muss.
Ach so, krass. Ja, okay.
Und er war sich sicher, dass sie die wichtigsten Schritte gemacht haben. Und jetzt sage ich dir, dass von den 25 Stück, die notwendig sind, haben sie 9 ausgelassen.
Aber es würde ja nicht 25 geben, wenn nicht alle notwendig wären.
Sehe ich genauso.
Ich verstehe sowas schon wieder nicht, okay.
Vor allem, weil einer der Schritte, den sie ausgelassen haben, war, da wäre es aufgefallen. Sie hätten nämlich das Höhenruder auf volle Bewegungsfähigkeit testen müssen.
Ja, ich meine, du sitzt ja auch nicht im Cockpit, du hast deine Checkliste und sagst, no, okay, sind 35 Dinger, die ich ab. Nö, machen wir mal 20, der Rest erklärt sich von selbst. Das funktioniert ja nicht.
Ja.
Ey.
Und jetzt stellt sich nämlich noch ein weiteres Problem heraus, denn der Sicherheitschef war gleichzeitig auch der Ausbilder der Mechaniker.
Das muss man sich mal vorstellen. Was hat ein Sicherheitschef mit der Mechanik zu tun?
Ja, er war also der, der auf dem Prüfprotokoll überall Kreuze gemacht hat, dass sie das angeblich kontrolliert haben.
Also Beschiss, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Ja. Und auf Kosten der Menschenleben. Na, ganz toll. Wenn ich Angehöriger wäre, ich wüsste nicht, was ich machen würde.
Ja.
Ja.
Und jetzt sind wir nämlich schon wieder an dem Punkt in der Folge, wo man denkt, es kann nicht schlimmer kommen. Man muss aber auch sagen, dass die Beechcraft trotzdem ja schon 5 oder 6 Flüge nach der Wartung geflogen ist. Und da ist das eben nicht passiert. Also sind sich die Ermittler sicher, es muss noch irgendetwas anderes mit dazu beigetragen haben. Mhm. Das hatten wir jetzt aber auch schon ganz oft. Es ist immer eine Verkettung von ganz vielen Umständen.
Umständen, ja.
Und deshalb hört das NTSB auch nicht mit seinen Ermittlungen auf. Jetzt werden noch einmal alle befragt, die irgendwas mit Midwest Flug 5481 zu tun hatten. Und eine Ramp-Agentin sagt, dass es fast so aussah, als wäre die Beechcraft so schwer beladen, dass sie fast durchhängen würde. Nachdem die Passagiere geboardet hatten und nachdem sie das Gepäck eingeladen haben, stellt sich jetzt also die Frage, war das Flugzeug zu dem Ganzen noch überladen? Selbst die Ladeluke soll kaum zugegangen sein.
Darüber haben Sie sich vielleicht verrechnet? Da müssen Sie ja.
Theoretisch, weil am Anfang der Folge hatte ich ja schon erwähnt, dass Sie es eben genau berechnet haben. Und anhand des Stimmenrekorders, der mittlerweile ausgewertet ist, hören die Ermittler auch die berechneten Zahlen. Wichtig dazu wäre aber halt noch der Schwerpunkt, denn genau auf den kommt es an. Und der Rest ist von Durchschnittswerten. Also Passagiere 80 Kilo, Gepäck 10 Kilo. Anhand dieser Werte konnte das Gewicht tatsächlich stimmen. Aber war es wirklich so? Es wird Zeit, genau nachzurechnen. Crew, Passagiere und Gepäck. Diese Daten holen Sie sich zum einen aus den Überresten, zum anderen aus medizinischen Unterlagen. Und damit kommen die Ermittler auf 8.028 Kilogramm. Das sind rund 263 Kilogramm mehr als erlaubt.
Heftig. Das ist zwar in dem Sinne nicht viel, also wenn man sagt, das ist ein Flugzeug, aber kannst mal gucken, ne? Was das eventuell...
Und du durftest ja eh nur insgesamt ein Gewicht von 7 Tonnen haben, also fast 8 Tonnen, aber da sind halt 200 Kilo schon
viel. Ja, aber ne, was das eventuell ausmacht, ne?
Und das war nämlich wohl auch der Grund, warum der Schwerpunkt viel zu weit hinten lag. Beim Einfahren des Fahrwerks kam dieses Gewicht dann ja auch noch dazu.
Ja.
Und wenn das Fahrwerk dann eingefahren ist, ändert sich der Schwerpunkt ja nochmal.
Mhm.
Und deswegen könnte es auch sein, dass die Beechcraft dadurch gekippt ist.
Ja, und dadurch ist es die anderen waren immer korrekt oder unterbeladen.
Genau.
Ja, genau. Denn ist ja eins und eins, brauchen wir ja dann ja noch zusammenzählen.
Genau. Dazu der geringere Spielraum bei den Höhenruderkabeln. Und das war es dann wohl, was ihr Schicksal besiegelt.
Genau. Also waren es 2 Ursachen, kann man denn sozusagen dazu sagen. So.
Ja, aber mal ganz ehrlich, man kann ja auch nicht mit Durchschnittswerten rechnen.
Nee.
Im Abschlussbericht steht unter anderem, dass alle Airlines ihre Durchschnittswerte neu anpassen müssen, denn die damals, ich mach mal Gänsefüßchen, aktuellen Werte, mit denen die Crew 2003 gerechnet hat, waren von, Achtung, 1936.
Von 1936, okay.
So,
das war ja noch in den Schuhen eigentlich noch mit der Fliegerei.
Ja, total. Und so. Mal davon abgesehen, wir wissen alle, also erstmal war die Lebenserwartung früher nicht so hoch. Die Leute waren damals viel dünner und kleiner, als es heutzutage ist. Dann kannst du doch nicht irgendwie 70, 80 Jahre später noch mit den Werten rechnen.
Nee, eigentlich muss man das alles neu berechnen, aber
ja,
das ist mir alles so ein bisschen schwammig hier.
Dann haben sie also eine neue Studie in Auftrag gegeben, um das Gewicht der Passagiere zu ermitteln. Und dabei kommt raus, dass Menschen mittlerweile im Durchschnitt 95 Kilo wiegen und ihr Gepäck 12,5. Und das war 2003, also lass es Anfang der 2000er gewesen sein. Ich würde sagen, mittlerweile kannst du auch schon mit 100 Kilo rechnen.
Ja.
Air Midwest zum Beispiel rechnet danach auch mit 100 Kilogramm pro Passagier.
Also müsste man eigentlich theoretisch alle 10 Jahre, dass alle 10 Jahre das so berechnet wird, so hätte man, naja gut, aber hätte, da sind wir wieder, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und Air Midwest stellte allerdings im Jahr 2008 dann auch den Betrieb ganz ein. Also diese Fluglinie gibt's nicht mehr.
Ach, gibt's nicht mehr, okay. Nee.
Weiter steht im Bericht, dass gerade bei kleinen Pendlermaschinen genau auf das Gewicht geachtet werden muss. Insgesamt kommt man durch diesen Bericht auf 22 Sicherheitsempfehlungen. Das finde ich schon viel. Und wir sind tatsächlich schon am Ende. Also es ist diesmal eine relativ kurze Folge, aber eine krasse Folge, wie ich finde.
Ja, ich auch, weil natürlich wieder menschliches Versagen. Ne? Also, wie gesagt, man kennt das von den großen Maschinen.
Ja.
So, dass die wirklich da, muss ja ein Standard eingehalten werden und dass die auch nachkontrolliert werden. Und wenn jetzt nicht alle, also nicht jede einzelne Schraube, aber es wird vom Experten nochmal rüber geguckt und ob alles in Ordnung ist. Natürlich können da auch Fehler sein. Ne? Wie gesagt, auf der anderen Seite sind wir alles nur Menschen.
Ja, aber...
Aber dass ein Sicherheitsbeamter da dennoch das Flugzeug wieder... da komme ich nicht klar mit, bin ich ganz ehrlich. Nee,
es gibt einfach Sachen, die musst du Schritt für Schritt durchgehen. Wenn ich das jetzt ummünze, ich arbeite ja im Schwimmbad, ich weiß nicht, wer es schon mitgekriegt hat, aber wenn wir unsere Chlorgasflaschen wechseln, du hast ein bestimmtes Schema, nach dem du das abarbeiten musst.
Ja, natürlich, sonst kann was passieren.
Richtig, und wenn du das nicht einhältst, ist die Chance, dass was passiert, einfach groß.
Ja, aber bei dir ist das irgendeiner, der das dann bei euch macht, der jetzt Schwimmmeistergehilfe oder wie auch immer ist. Und dann komme ich denn damit nicht klar. Da kommt ja auch kein Badeassgast an und sagt, ich muss das mal üben oder so.
Nee.
Oder die an der Kasse sitzt, die macht das dann, sagen wir mal so.
Eben. Ja, es ist
alles. Ich verstehe es nicht. Ich kann halt
einfach nicht Schritte weglassen.
Nein, es ist ein No-Go. Das geht gar nicht.
Das werden sich ja Leute ausgedacht haben oder aufgeschrieben haben, die sich damit auskennen.
Ja.
Und wenn die wüssten, dass sie 9 Schritte nicht machen müssen, würden sie die auch weglassen.
Ja, definitiv, aber ich bin ja kein böser Mensch, denke ich, aber ich gönne denen, dass der davon jede Nacht Albträume kriegt.
Ja.
Der gesagt hat,
wir lassen die einfach mal weg
und passt schon und ja, wirklich.
Weil wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Also selbst überladen ist überladen, aber...
Du, definitiv.
Sie hatten ja nicht mal die Chance, das Steuerhorn runterzudrücken, weil es ging einfach
nicht. Das ging nicht, genau.
Wie schlimm.
Ja, ja.
Und
Mensch, so ein junges Leben, ne?
Ja.
Sie als Pilote das ganze Leben noch vor sich.
Genau.
Ja.
Was ich jetzt am Ende aber noch sagen muss, ist, dass unter anderem auch ein 18-jähriges Mädchen mit an Bord war. Christiana Shepard. Und die erwähne ich jetzt namentlich, weil ihre Eltern verklagten im Nachhinein die Fluglinie und forderten eine Entschuldigung. Also die wollten nicht mal Geld, die wollten einfach nur eine offizielle Entschuldigung dieser Fluglinie haben. Und erstmal passierte da gar nichts und dann griffen sie zu ganz unkonventionellen Mitteln. Sie haben nämlich ein Foto ihrer Tochter an alle Verantwortlichen geschickt, die irgendwas mit dieser Airline zu tun hatten. Weil es gibt einfach fast nie eine Entschuldigung. Also du hörst immer so dieses, wir bedauern das Ganze, wir sprechen ihnen unser Beileid aus, aber eine Entschuldigung kommt so gut wie nie. Und das ist eigentlich das Einzige, was sie haben wollten. Und sie haben es tatsächlich geschafft, denn bei der Eröffnung eines Denkmals für die Verunglückten von Air Midwest 5481 hat sich die Fluglinie tatsächlich dann öffentlich entschuldigt.
Ja gut, aber auf der anderen Seite bringt das für mich die Toten nicht wieder. Weißt du, was bringt mir eine Entschuldigung? Also das weiß gut, ich jeder nicht. Geht damit nun anders um.
Sind und wenn wir auch nicht an deren Stelle?
Ja, aber wie gesagt, das wäre... Hauptsache, sie kriegen es raus, woran es gewesen ist.
Ja.
Obwohl in solcher Situation will man es wirklich auf der anderen Seite wirklich wissen, ne? Weil das ist ja nun ein menschliches Versagen gewesen.
Ja.
Mit der Rechnung und wie auch immer.
Genau.
Ja, natürlich. Gut, auf der anderen Seite, ja.
Also, ich
gut,
finde,
wenn die damit aber leben können, weil sie dann damit abschließen können,
genau,
ist das natürlich in Ordnung.
Und ich finde, das darf dann auch jeder für sich selbst entscheiden. Und
definitiv.
Das, vor allem muss jeder einfach damit selbst umgehen, wenn einem sowas passiert. Ich stecke Gott sei Dank nicht in so einer Situation.
Ja.
Ich finde es gut, dass sie die Entschuldigung bekommen haben.
Ja.
Und damit sind wir dann tatsächlich schon am Ende.
Ja, das war ja echt mal eine kurze, knackige Folge.
Ja, genau.
Ja.
Und dann würde ich sagen, empfehlt uns fleißig weiter.
Ja, bitte.
Nur so können wir mit euch wachsen.
Ja.
Und... Genau, ich habe nämlich schon gehört, dass Nadja bald mit der nächsten Folge Katastrophenmythen und True Crime durchstartet.
Genau.
Wir schauen mal, wahrscheinlich wird es Anfang Februar werden. Und dann, ja, würde ich sagen, gibt es jetzt gleich noch die Outtakes.
Ja.
Um das wieder alles ein bisschen aufzulockern.
Ja, und ganz kurz noch zu meiner Folge. Es dauert ein bisschen, weil dieses Thema ist... wirklich groß komplex. Also da muss ich...
Ich bin schon so gespannt.
Ja, da sind so mehrere Stationen, die da abgearbeitet werden müssen.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich glaube, wir sind alle gespannt.
Ja, könnt ihr auch sein.
Genau, dann jetzt im Anschluss noch die Outtakes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen. Bleibt gesund, schöne Woche.
Genau. Tschüss.
Tschüss. Heute geht es nämlich um Air Whitney. So in etwa. Geflogen wurde eine Beechcraft 1900D mit dem Kennzeichen November 233 Yankee
Victor.
Oh, das könnte sein. Fahrwerk rein. Genau jetzt passiert es. Und während diese nun auf dem Weg sind, entdeckt...
Echt jetzt?
Das kann nicht sein. Kann nicht sein. Und während diese nun auf dem Weg sind, entdeckt... Ich kann das nicht mehr sagen. Ich kriege dieses Wort nicht raus.
Okay, entdeckt? Was stimmt mit dir nicht? Was ist los?
Sind sie zu stark auf Spannung, ist eben kaum möglich,
Oh Gott.
Sind sie zu... Ich brauche eine Pause, sonst raste ich hier gleich aus. Also, das war vorher ja auch schon da. Nee, das ist Quatsch, das habe ich eben schon erzählt.